Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Wenn wir keinen Wein zu Hause hatten, bin ich gerne abends nochmal los, dass ich mich also abends um 22:30 in einem Supermarkt wiederfand und eine Flasche Wein gekauft habe und mir das an der Kasse peinlich war. Die leeren Flaschen habe ich lieber so runtergetragen zum Altglas, wenn mich keiner gesehen hat.
Viele beschleicht ja ab und an das Gefühl, ist das mit meinem Alkoholkonsum noch okay? Gelegenheiten, Alkohol zu trinken, gibt es ja viele. Geburtstage, Feiertage, Feten, Theaterbesuche, Abendessen oder einfach nur so. Und getrunken wird hierzulande oft und viel. Alkohol ist eine akzeptierte Droge. Und da fällt es oft nicht auf oder man schaut auch drüber weg, wenn jemand zu oft und zu viel trinkt, viel mehr als für ihn oder für sie gut ist. Dabei kann Alkohol jedes Organ schädigen, Leber, Herzerkrankungen, Krebs und Depressionen begünstigen und Alkohol kann auch abhängig machen. Alkohol, riskanter Konsum und Abhängigkeit, das ist das Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Unser Experte im Studio, Professor Falk Kiefer. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für abhängiges Verhalten Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er hat den Lehrstuhl inne für Suchtforschung an der Universität in Heidelberg und er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie.
Hallo, Herr Winkelheide.
Wie viel wird denn in Deutschland getrunken?
Ach, auf jeden Fall mehr als gesund ist, kann man sagen. So ungefähr 10 Liter reinen Alkohol pro Erwachsenen pro Jahr. Und das ist in dem Bereich, wo man davon ausgehen kann, dass schon der durchschnittliche Konsum mit körperlichen Schädigungen einhergeht.
In Kanada gibt es ja Empfehlungen, dass man sagt, am besten wäre ja gar nichts zu trinken, weil es gibt keine Menge Alkohol, die nicht riskant ist. Was macht man damit?
Ja, das ist tatsächlich auch so. Es war ja lange die Meinung, dass bestimmte Mengen von Alkohol sogar gesundheitsförderlich sein können, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht. Oder dass es geringe Mengen von Alkohol gibt, die einfach gar keinen Effekt haben. Das ist tatsächlich nicht der Fall, wenn man die neuesten Daten ansieht. Dann ist jeder Alkoholkonsum schädigender als kein Alkoholkonsum. Also man hat keine gesundheitsfördernden Wirkungen. In der Summe natürlich ist es so, dass es eine exponentiell ansteigende Kurve ist. Das heißt, bei geringen Mengen ist die Auswirkung gering und in höheren Mengen steigt es nicht nur an, sondern steigt es exponentiell an.
Aber das ist ja sowas wie eine Entzauberung des Alkohols.
Ja, das mag so klingen.
Weil früher war das ja so, dass man sagte, ja, also ein Gläschen Wein ist doch okay, ist super, ist gut für die Gesundheit.
Ja, also gut für die Gesundheit auf keinen Fall.
Eben heute würde man sagen, nee, ist auf keinen Fall gut für die Gesundheit.
Ist auf keinen Fall gesund und das Schöne ist ja, dass Menschen, die mit Alkohol trinken, gar nicht erst anfangen, denen fehlt der Alkohol ja auch gar nicht. Also Alkohol kriegt ja erst seine Bedeutung dadurch, dass man ihn trinkt.
Bekommt die Bedeutung aber auch dadurch, dass Menschen früh daran gewöhnt werden, dass Alkohol trinkbar ist.
So. Ja, gerade in Deutschland haben wir eine sogenannte alkoholpermissive Gesellschaft. Also Alkohol ist immer und überall zu erhalten. Und unsere Jugendlichen, Adoleszenten, Pubertierenden kriegen einfach mit. Alkohol gehört zum Leben dazu. Wenn die Erwachsenen Spaß haben wollen, trinken sie Alkohol. Wenn die Erwachsenen entspannen wollen, trinken sie Alkohol. Wenn sie Fußball gucken wollen, trinken sie Alkohol zu jeder Gelegenheit. Also wir haben sowas wie eine totale Durchseuchung der Gesellschaft mit Alkohol. Mhm. Jeder Jugendliche kommt damit in Kontakt. Und manche bleiben halt hängen. Und das ist dann auch gemein, hinterher zu sagen, dass die hängen bleiben, haben selber Schuld.
Ja. Gibt es eigentlich so unterschiedliche, wenn man sich an verschiedene Gesellschaften anguckt, auch unterschiedliche Traditionen im Umgang mit Alkohol? Also ich kenne das nur aus mediterranen Ländern, da wird Alkohol zwar auch getrunken, aber eben strikt zur Mahlzeit und dann ist gut.
Es gibt so verschiedene Trinkstile tatsächlich, die traditionell sind. Bei den Skandinaviern eher so ein Binge-Drinking-Trinkstil. Im Alltag wird nicht getrunken, aber wenn man trinkt, haut man so richtig rein. Nicht? Die betrunkenen Dänen auf der Fähre hat auch jeder schon mal gesehen. Während in mediterranen Ländern häufiger ein Glas Wein zum Essen getrunken wird, ist aber total verpönt, ist betrunken zu sein. Nicht? Das sind beides Regeln, die tragen dazu bei, dass man nicht zu viel trinkt. Entweder regelmäßig sehr wenig oder unregelmäßig sehr viel. In Deutschland haben wir halt eine mitteleuropäische Lage, wo beides nicht nur vorkommt, sondern beides im Prinzip auch akzeptiert ist. Also es ist relativ wenig gesellschaftlicher Druck beim regelmäßig Trinken oder beim Binge-Drinking da, es sei denn, es läuft so aus dem Ruder, dass Gefahren damit verbunden sind.
Was meinen Sie damit?
Naja, wenn Menschen unter Alkoholeinfluss Straftaten begehen, wenn Menschen unter Alkoholeinfluss Opfer von Straftaten werden oder aber das offensichtliche Problem auf der Straße am Hauptbahnhof liegt.
Ja, aber ich meine, betrunken durch die Gegend zu laufen, in Deutschland wird das nicht geächtet. In mediterranen Ländern würde man sich das, glaube ich, nicht trauen, oder?
Ja, absolut. Und diese Ächtung trägt natürlich in einer gewissen Weise dazu bei, dass Trinkregeln eingehalten werden in der Gesellschaft, also dass Grenzen eingehalten werden, nicht? Das Problem ist, dass wenn man so breit konsumiert wie in Deutschland und dann einfach davon ausgehen muss, statistisch, dass ein bestimmter Teil der Konsumenten 5% abhängig werden, dass man mit denen dann auch sehr hart und stigmatisierend umgeht. Und da muss man einen sinnvollen Ausgleich finden, dass man nicht die Menschen stigmatisiert, sondern den Alkohol stigmatisiert.
Wir wollten eigentlich auch so dieses Phänomen des riskanten Konsums auch ein bisschen ins Zentrum stellen, weil es ist ja ganz schwierig. Also viele Menschen denken ja so, hoppla, ist es noch okay, was ich mache? Und versuchen dann auch ein bisschen zu reduzieren, was gar nicht so einfach ist. Meine Kollegin Annike Meyer hat mit einer Frau gesprochen, die genau das praktiziert hat.
Also das fiel mir immer auf, wenn ich mit Freunden, Freundinnen zu tun hatte, die nichts trinken oder selten, dass ich dann diejenige war, die durchaus ein oder zwei Gläser Wein trinken wollte. Und das zog sich im Grunde so durch meine Biografie. Ich lebe auch mit einem Mann zusammen, der auch ganz regelmäßig Alkohol trinkt, in einem Umfeld, in dem das auch eher so üblich ist. Man kennt das und dann wird auch gern über das Weinchen gesprochen. Wir trinken ein Weinchen. Ich habe das eigentlich nie so als Problem gesehen oder über viele Jahre nicht, bis ich irgendwann anfing, zumindest mal, bis mir bewusst wurde, dass ich doch ganz regelmäßig täglich durchaus nicht mehr nur ein oder zwei Gläser Wein getrunken habe, sondern öfter eine halbe Flasche Wein. Ich habe im Grunde nur mal nichts getrunken, wenn ich sehr krank war, eine Grippe hatte oder ähnliches. Auch zu merken, oh, so abends um sechs, so langsam, ach, jetzt könnte mal so ein Aperitif irgendwann kommen. Also das Denken daran, wann oder trinke ich heute was und oder gehen wir weg und trinken noch einen Wein oder was gibt's zum Essen. Und ich habe dann angefangen, eben immer mal nichts zu trinken. Und was ich dann gemerkt habe, war, das ist eine mächtige Gewohnheit. Es ist eine Gewohnheit, es sind ja auch Verhaltensmuster, es ist Geselligkeit damit verbunden. Man geht weg, man sitzt irgendwo nett und hat so Vorstellungen. Also ich fahre gerne nach Frankreich, man sitzt am Mittelmeer, schönes Licht, Abendlicht und trinkt einen Rosé. Also es gibt ja ganz viele so Vorstellungen, die damit verbunden sind. Und das muss ja dann auch erstmal im Kopf geändert werden. Ich habe dann mal geguckt, was gibt es denn für Angebote an Suchtberatung. Also das war aber ein Schritt, das hat auch etwas länger gedauert, weil ich dachte, ich möchte jetzt mal mich mit jemandem unterhalten, der sich auskennt. Ich möchte wissen, habe ich ein echt gravierendes Problem oder ich hatte auch immer mal so bei Blutuntersuchungen erhöhte Leberwerte und ich habe einen Termin, Online-Termin gehabt mit einem Suchtberater und dann auch mehrere Termine, also die Suchtberatung arbeiten mit so Skalen, also ich war dann schon auf der Skala der eher sehr Gefährdeten und das hat mir sehr zu denken gegeben und ich habe mich dann für reduziertes oder kontrolliertes Trinken, wie es auch heißt, entschieden. Und das betreibe ich jetzt seit fast 2 Jahren. Es gibt Tage, da fällt es mir schwer. Das erfordert dann Disziplin oder vielleicht auch so ein paar Strategien. Und es gibt Tage, da ist es vollkommen in Ordnung und ich denke nicht mehr drüber nach. Die gibt es auch und auch verstärkt. Also es ist schon trotz allem ein permanentes Beschäftigen mit diesem Alkohol, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass es tatsächlich ein Problem gab oder gibt.
Meine Kollegin Annike Meyer hat diesen Erfahrungsbericht einer Betroffenen aufgezeichnet. Kontrolliertes Trinken oder reduziertes Trinken, was steckt für eine Idee dahinter?
Es steckt die Idee dahinter, dass die Alkoholabhängigkeit und der Kontrollverlust ja nicht von jetzt auf gleich anfangen, sich also ein Schalter umlegt, sondern über den Alkoholkonsum immer mehr Vorliebe für weiteren Alkoholkonsum entsteht und am Anfang noch viel Kontrolle da ist, man entscheidet sich zu trinken und die Kontrolle immer mehr verloren geht und am Ende muss man sich immer entscheiden, nicht zu trinken, weil das Trinken der Normalfall ist.
Also wie die Dame sagte, das ist eine mächtige Gewohnheit.
Ist eine mächtige Gewohnheit geworden und Alkohol, wie sie auch sehr schön beschrieben hat, wird ja assoziiert mit Entspannung, mit schön am Meer sitzen und Rosé trinken und so weiter. Und Menschen kontrollieren in der Regel in unserer Gesellschaft ihren Alkoholkonsum schon. Viele würden oft gerne mehr trinken, wissen aber, ich habe Verpflichtungen, ich muss noch Auto fahren, ich muss morgen arbeiten, ich habe eine Prüfung, also das ist ja schon kontrolliertes Trinken. Und solange man noch eine hohe Kontrollfähigkeit hat, funktioniert das ja auch. Aber je weiter man in die Sucht reinrutscht, umso mehr geht die Kontrolle verloren. Und natürlich kommen wir dann in Stadien rein, wo das kontrollierte Trinken nicht mehr funktioniert.
Und dieses kontrollierte Trinken, wie wird da das richtige Ziel, sage ich mal, ausgewählt? Ist das abhängig von jedem Einzelnen oder gibt es da schon, sag ich mal, Empfehlungen?
Ja, nee, das Ziel ist auf jeden Fall wichtig, dass es individuell bestimmt wird. Menschen zum Beispiel, die zu uns kommen in unsere Ambulanz und sagen, ich will nicht in Richtung Abstinenz therapiert werden, sondern ich will wieder einen kontrollierten Konsum erlernen. Mit denen müssen wir erstmal anfangen, individuelle Ziele zu definieren, ein Trinktagebuch führen und gemeinsam mit dem Betroffenen festlegen, wie viel willst du in dieser Woche trinken, an wie vielen Tagen willst du trinken. Dann ein Trinktagebuch führen und hinterher kontrollieren, war diese Menge eingehalten worden, in welchen Situationen ging das, in welchen Situationen ging das nicht. Es hilft also nichts, von außen zu sagen, du darfst 3 Bier in der Woche trinken und alles andere ist Kontrollverlust, sondern man muss ja seine eigenen Ziele einhalten können, um zu bestimmen, ob die Kontrolle da ist. Und tatsächlich erleben die meisten Betroffenen, dass sie ihre Ziele nicht einhalten können, also immer wieder Kontrollverlust da ist und entsprechend
dann auch. Was sich ja auch erstmal nicht gut anfühlt, oder?
Das fühlt sich nicht gut an. Ich meine, man kennt das aus anderen Situationen auch, wenn man sich vorgenommen hat, Gewicht abzunehmen oder mehr Sport zu machen oder die ganzen Silvester-Vorsätze, die man hat. Da kann man ja auch eine Zeit lang ganz locker mit umgehen und sagen, na ja, das war ein guter Vorsatz, ab morgen halte ich ihn dann auch wirklich ein. Das geht eine ganze Zeit lang relativ gut, aber irgendwann muss man sagen, dass man damit scheitert und dann muss man auch ehrlich zu sich sein und eine Unterstützung in Anspruch nehmen.
Was ist das Langzeitziel von solchen Ansätzen? Also geht es halt schon darum, sag ich mal, in einen ungefährlicheren Bereich das zu entwickeln?
Ja, das Ziel von reduziertem oder kontrolliertem Trinken kann zweierlei sein. Zum einen, dass man von hohen Trinkspiegeln auf niedrigere Trinkspiegel runterkommt, was mit einer deutlichen Risikoreduktion für körperliche und psychische Folgeerkrankungen einhergeht. Gerade bei sehr hohen Trinkmengen, wenn man
Ab wann fangen denn hohe Trinkmengen an? Also die Frau in der Reportage, die erzählt ja so, hups, und an manchen Tagen war es ein halber Liter, also sozusagen Wein, ne? Das ist schon sehr hoch, oder?
Wie wir vorhin angesprochen haben, es gibt keinen ungefährlichen Konsum. Also von daher will ich jetzt keine Grenze setzen, wo man sagt,
darunter. Nein, es geht nicht um Grenzen setzen, aber hoch, niedrig, das ist ja schon.
Ja, wenn man täglich mehr als ein Viertel Wein trinkt oder täglich einen halben Liter Wein trinkt, wie die Dame, dann ist man in einem Bereich, in dem man ziemlich sicher seine Gesundheit beeinträchtigt. Ich wollte aber kurz noch sagen zum reduzierten Trinken. Die zwei Ziele, entweder man kommt von diesem Hochrisiko in mittleres Risiko rein, was die körperlichen und psychischen Folgeerkrankungen angeht. Oder aber man sieht, man schafft es nicht mit dem Reduzieren. Das ist auch sehr häufig der Fall. Dieses tägliche Aushandeln. Wie viel darf ich heute trinken? Wie viel habe ich mir vorgenommen? Ist heute ein Ausnahmetag und so weiter? Das ist zermürbend und viele Betroffene kommen über dieses reduzierte Trinken in den Abstinenzwunsch hinein, weil sie sagen, das ist viel einfacher für mich.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wann ist Abstinenz wichtig oder richtig? Als Entscheidung.
Abstinenz ist immer ein optimales Therapieziel, weil man sich damit gesundheitlich was Gutes tut. Aber insbesondere ist die Abstinenz wichtig, wenn man wiederholt sieht, dass man seine Trinkziele nicht einhalten kann. Also wenn man sieht, dass sobald man anfängt zu trinken, man die Kontrolle verliert und die Menge nicht mehr bestimmen kann, dann ist Abstinenz eigentlich der einzige Ausweg aus dieser Situation.
Wie ist die Situation, wenn jetzt nicht riskantes Trinken vorliegt, sondern tatsächlich schon ganz klar eine Abhängigkeit? Wie entwickelt sie sich eigentlich?
Die entwickelt sich in ganz, ganz kleinen Schritten, wie bei einer Drogenabhängigkeit. Man konsumiert, man entscheidet sich dafür, man hat einen positiven Effekt, aber gleichzeitig zu dieser zum Beispiel entspannenden Wirkung beim Alkohol gibt es so eine kleine Markierung im Gehirn, im Belohnungssystem, die sagt, das war gut, mach das wieder. Und man gerät nach und nach in so eine Filterblase hinein, dass nur noch die Dinge, die mit Trinken zusammenhängen, eigentlich richtig Spaß machen. Und die Dinge, die nicht mit Trinken zusammenhängen, machen gar nicht mehr so viel Freude. Und dadurch verschiebt sich so die Ausrichtung des Alltags, des Lebens auf die Situation, wo man trinken kann. Und man rutscht so ganz unmerklich rein in die Afterwork-Partys, in das Fußballgucken mit Freunden, in all die Dinge, die alkoholkompatibel sind. Und die Dinge, die nicht zu Alkohol passen, Sport treiben, Musik machen, lesen, Schach spielen, was auch immer, die werden immer unattraktiver und unwichtiger. Ohne dass man merkt,
dass sie nicht mit Alkohol verbunden sind.
Ja, und das absolut. Und das passiert ganz unbewusst. Das ist keine bewusste Entscheidung, sondern man trifft nicht mehr Freunde und trinkt dabei Alkohol, sondern man trifft die Freunde, weil das eine gute Gelegenheit ist, Alkohol zu trinken. Also es verschiebt sich ganz unmerklich und dadurch wird es immer schwerer, auch dagegen anzugehen.
Wann ist für die meisten der Punkt gekommen, dass sie sagen, ich brauche Hilfe? Oder lässt sich das nicht so generell sagen?
Ja, meistens bleiben Menschen ganz lange in so einer ambivalenten Situation, dass sie denken, eigentlich trinke ich zu viel, aber auf der anderen Seite macht es mir Spaß. Und zum Dritten trinken meine Freunde ja genauso viel, also kann ich kein Problem haben. Meistens kommt eine Veränderungsbereitschaft, wenn Probleme auftreten, die man nicht mehr verleugnen kann. Also Führerscheinentzug, die Partnerin, der Partner droht mit der Trennung, am Arbeitsplatz gibt es Abmahnungen. Also direkte Rückmeldungen, die etwas mit dem Alkoholkonsum zu tun haben und die einen dazu zwingen, sein Verhalten zu ändern. Und wenn man es dann alleine nicht schafft, dann ist meistens der erste Hilfekontakt.
Welche Angebote gibt es?
Für den Erstkontakt haben wir zum Glück ein sehr gutes System mit kommunaler Suchtberatung, also Suchtberatungsstellen, die man sehr niedrigschwellig besuchen kann. Da geht es auch gar nicht drum, ob man alkoholabhängig ist oder nur Fragen zum Alkohol hat. Da wird auch noch keine Diagnose zwingend gestellt, sondern kann man sich tatsächlich beraten lassen, wie weit das Problem gediehen ist und wo man weiterführende Hilfsangebote kriegen kann, zum Beispiel in Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie, die meistens eine Behandlung der Alkoholabhängigkeit durchführen. Aber auch die Hausärzte sind klassische Erstansprechpartner, die natürlich sehen, Menschen, die immer wieder krankgeschrieben werden müssen, weil sie montags einen dicken Kopf haben oder aber deren Diabetes oder deren Hochdruck oder deren Depression man nicht sinnvoll behandeln kann, solange sie weiter trinken. Und wenn die das nicht schaffen, vom Trinken runterzukommen und man diese Erkrankungen nicht behandeln kann, dann muss natürlich auch die Hausärztin, der Hausarzt das Problem ansprechen und Therapien anbieten.
Welche Rolle spielt das Umfeld?
Eine sehr große Rolle. Wenn man in einem trinkenden Umfeld lebt, merkt man vielleicht auch gar nicht, dass man ein Alkoholproblem hat. Weil solange man in einer Umwelt lebt, wo das normal ist, dass Menschen trinken und man mittrinkt, entsteht keine Veränderungsbereitschaft. Und es kann sein, dass man über Jahrzehnte gar nicht auf die Idee kommt, alkoholabhängig zu sein, während man in einem Umfeld, wo sehr kritisch mit Alkohol umgegangen wird, natürlich Kontrollverluste sehr schnell auffallen. Und die Unfähigkeit, abstinent zu bleiben, mal an einigen Tagen auch sehr schnell auffällt. Und zum anderen ist das Umfeld natürlich in der Regel die Hauptmotivation, an seinem Verhalten was zu ändern. Also das familiäre Umfeld oder das Arbeitsumfeld sind in den meisten Fällen der Grund, der Ort, wo man angesprochen wird auf den Alkoholkonsum, wo die Sorge geäußert wird über die Folgen und über die Probleme, die damit zusammenhängen und dann oft auch hoffentlich Brücken gebaut werden in eine Therapie hinein.
Aber oft gibt es ja diese Scheu, das anzusprechen.
Ja, das ist, wir haben einen etwas bigotten Umgang mit Alkohol in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite ist er überall vorhanden und dadurch, dass er überall vorhanden ist, haben wir natürlich auch Menschen, die zu viel konsumieren und auf der anderen Seite herrschen Berührungsängste. Da fragen wir uns alle, woran das liegt. Ein Grund könnte sein, dass tatsächlich auch Menschen, die selber durchaus gerne trinken, das Problem haben, andere auf ihren Alkoholkonsum anzusprechen, weil sie sich dann selber in Frage stellen müssten. Und das tut natürlich weh, wenn man selber seinen Alkoholkonsum nicht ändern will und andere dann anspricht. Und zum anderen herrscht die Sorge, die Betroffenen zu verärgern mit dem Thema und gegebenenfalls auch zu verlieren, wenn man das Thema anspricht.
Wenn es um Abhängigkeit geht, da geht es ja oft auch um, sag ich mal, besonders hohe Alkoholmengen. Steht dann am Anfang auch sowas wie eine Entgiftung, Entzug?
Ja, wenn Menschen regelmäßig hohe Mengen trinken, dann entsteht neben dieser psychischen Abhängigkeit, die ich schon angesprochen habe, dass Alkohol im Leben sich überall einwebt und immer wichtiger wird und man sich viele Dinge gar nicht mehr vorstellen kann. Ohne Alkohol entsteht auch eine Toleranzentwicklung. Man verträgt dann immer mehr Alkohol. Der Körper gewöhnt sich an den Alkohol, also kommt mit höheren Alkoholmengen zurecht. Und wenn das so ist, dann ist der plötzliche Alkoholentzug ein Problem für den Körper. Dann entstehen körperliche Entzugssymptome mit innerer Unruhe, Angespanntheit, Nervosität, Zittern, erhöhten Blutdruck, erhöhten Puls, fühlt sich sehr schlecht an.
Kann das medikamentös gestützt werden?
Und das kann zum Glück medikamentös sehr gut behandelt werden. Also wenn man einen Alkoholentzug entweder ambulant medikamentös oder in der Klinik durchführt, dann ist das über die Medikamente sehr gut überbrückbar. Da muss keiner Angst vor haben. Der kalte Entzug allein zu Hause kann sehr gefährlich werden. Da können generalisierte Krampfanfälle oder Delirien auftreten. Aber der Entzug, der medikamentös begleitet wird, dauert in der Regel nicht länger als 5 bis 7 Tage und danach ist die Symptomatik auch medikamentös sehr gut abgedeckt.
Aber das ist dann auch erstmal nur ein Anfang.
Das ist ein Anfang. Der körperliche Entzug ist nicht die Alkoholbehandlung, die muss danach folgen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Alkohol, riskanter Konsum und Abhängigkeit, das Thema dieser Sprechstunde. Unser Experte im Studio, Professor Falk Kiefer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Herr Kiefer, wir haben eine Frage bekommen aus München und zwar von einem Hörer, der wissen möchte, wirkt sich Alkohol eigentlich besonders negativ bei einer Polyneuropathie aus, also bei Schmerzen in den Füßen vor allen Dingen, also im Nervensystem.
Ja, auf jeden Fall. Alkoholkonsum ist neben der Zuckerkrankheit, also dem Diabetes, eine der Hauptursachen für Polyneuropathie, bedingt dadurch, dass Alkohol die Nerven schädigt, und zwar nicht nur im Gehirn, sondern auch die langen Nervenbahnen, die ja bis zu den Füßen reichen. Und das ist häufig dann das erste Symptom. Kribbeln in den Füßen, Gefühllosigkeit in den Füßen.
Und also das ist dann was durch den Alkohol ausgelöst werden
kann. Das wird durch den Alkohol ausgelöst und bei einer Polyneuropathie sollte die Alkoholabstinenz ganz oben stehen. Also ganz wichtig, dann keinen Alkohol mehr zu trinken.
Erholen die Nerven sich dann wieder?
Begrenzt. Das ist durchaus in kleinen Schritten möglich. Da gibt es auch Medikamente, die das ein Stück weit unterstützen können. Aber in der Regel regeneriert sich das leider nicht vollständig.
Am Telefon Brigitte Bauer aus dem Hessischen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte.
Ja, ich möchte einfach aus Sicht von Angehörigen mal kurz schildern. Das ist ja mit Sicherheit auch ein Thema bei Alkoholismus. Ich bin verheiratet mit einem alkoholkranken Mann. Ich will das Prozedere, was wir so erlebt haben, gar nicht so weit ausdehnen. Also es gab jetzt nie irgendwie ganz krasse Sachen. Wir haben uns später kennengelernt. Aber es war doch immer noch mal so versteckt ein Konsum da, der mich natürlich vor die Frage stellte, wie gehe ich jetzt damit um, weil ich dachte, ich heirate jetzt einen trockenen Alkoholiker und wenn er mich hat, dann braucht er nichts mehr, ne? Dann trinkt er auch nichts mehr. Und was mir halt sehr geholfen hat auf diesem Weg waren Ratschläge oder ja Hilfestellungen von Befreundeten, vor allem von 2 befreundeten Männern, also einen Freund von meinem Mann und einen Freund hier von mir so, die auch die Alkoholkrankheit haben und aber trocken sind und mir dann immer gesagt haben, was ich nicht machen sollte. Was ich nämlich anfangs getan habe, mich verrückt zu kontrollieren, zu gucken, hat er jetzt wieder getrunken, diese Kontrollküsschen, riecht er nach Alkohol oder riecht er stark nach Pfefferminz und vertuschtes. Die Fragen, hast du wieder was getrunken oder war die letzte Woche irgendwas oder. Es hat lange gedauert, aber was mir geholfen hat, war wirklich zu akzeptieren, ich muss vor dem Alkohol kapitulieren. Entweder er trinkt oder er lässt es. Aber ich kann dazu überhaupt nichts beitragen. Ich kann natürlich stützend da sein, also indem ich die Partnerin bin. Aber ich kontrolliere nicht, ich frage nicht nach, es sei denn, ich bin ganz sicher, dass er mit einer Alkoholfahne nach Hause kommt oder ja, dann kann ich es direkt ansprechen. Und wozu man dann auch gerne neigt, ist, mit dieser Trennung zu drohen. Und da hat mir dann sein Freund geraten, nicht damit zu drohen, sondern nur dann zu gehen, wenn ich es persönlich nicht mehr aushalte, wenn ich es für mich nicht mehr will und nicht um ihn dann dadurch vom Alkoholkonsum wegzubringen. Das waren so ganz wichtige Hinweise. Es gibt auch bei den AAs, ich war eine kurze Zeit auch mal bei den Angehörigen der anonymen Alkoholiker, eben diesen ersten Grundsatz, ich kapituliere vor dem Alkohol. Das muss ich sowohl der Alkoholiker selbst sagen, als auch die Angehörigen. Und ja, wir sind jetzt einfach in der glücklichen Situation, dass mein Mann das wirklich geschafft hat. Er sagt, es ist irgendwann mal der Schalter umgelegt worden. Und ja, ich vertraue einfach drauf, dass es so bleibt. Und wenn nicht, dann müssen wir da wieder weiter zusammen durchgehen.
Mhm. Ja. Herr Kiefer?
Ja, da sind sehr viele wichtige Aspekte dabei. Also zum einen finde ich auch wichtig, die Selbsthilfegruppen nochmal zu erwähnen, die tatsächlich auch für Angehörige wichtige Unterstützung bieten können, natürlich auch für die Betroffenen. Und das andere, was Sie berichten, finde ich auch sehr wichtig, nicht in diesen Teufelskreis von Kontrolle und Durchbrechen der Kontrolle zu geraten. Sie können nicht 24 Stunden am Tag jeden Tag kontrollieren. Und damit entsteht auch sowas wie ein sportlicher Antrieb, die kontrollfreien Situationen zu nutzen, um dann aber auch wirklich zu trinken. Und tatsächlich kann man dann auch gar nicht mehr das Alkoholthema ansprechen, wenn tatsächlich Kontrolle und Vermeiden der Kontrolle immer im Vordergrund steht. Von daher finde ich das sehr wichtig. Natürlich muss man seine Grenzen aufzeigen, das haben Sie sicherlich auch gemacht, und sagen, wo man nicht mehr bereit ist, den Konsum zu akzeptieren und diese Grenzen dann auch setzen. Aber tatsächlich kriegen Sie nicht den umfassenden Überblick, was Ihr Partner oder die Partnerin tatsächlich tut.
Was ist mit diesem Kapitulieren von dem Alkohol gemeint? Also, weil das ist erstmal, das fühlt sich ja erstmal merkwürdig an.
Das würde ich auch nicht jetzt generell so platzieren. Es ist tatsächlich bei den anonymen Alkoholikern ein wichtiges Thema, um tatsächlich aus diesem dauernden Kämpfen herauszukommen und da auch eine Akzeptanz des Problems zu erreichen. Das kann manchen helfen.
Also dass man dann sagt, da ist ein Problem und da muss man mit umgehen.
Man muss damit umgehen, jetzt vereinfacht gesagt. Und tatsächlich muss man aus dem Kampfmodus rausgehen, sondern tatsächlich in einen konstruktiven Umgang mit dem Problem hineinkommen. Alternativen aufbauen und tatsächlich auch eine Sprache dafür finden. Also sich nicht im Schützengraben zu verstecken, sondern tatsächlich mit Menschen über das Thema reden können, zu akzeptieren, warum und in welchen Situationen man hineingerutscht ist und zu akzeptieren, dass man auch Unterstützung braucht, um das Thema bewältigen zu können.
Ja. Erstmal ganz herzlichen Dank an Brigitte Bauer aus Hessen und am Telefon Frau Gödecke aus der Südheide. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Bitteschön.
Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Eine Anmerkung, also ich hatte mit dem Thema im Bekannten-, Freundeskreis, Verwandtschaft so über die vielen Jahre hinweg ein paar Mal zu tun. Meines Wissens wirkt Alkohol sich bei Frauen und Männern doch ziemlich unterschiedlich aus. Das war die Anmerkung, da vielleicht mal drauf eingehen. Und die Frage... Hier in meiner Nachbarschaft gibt es so ein, das ist glaube ich von der Diakonie, ist so ein Zentrum, da gibt es kostenloses Mittagessen und aber auch irgendwo Drogensubstitution. Und gibt es sowas bei Alkohol auch? Mhm. Das ist die Frage.
Ja, danke, angekommen. Herr Kiefer.
Ja, beim auf Ihren Kommentar brauche ich glaube ich nicht weiter eingehen. Also tatsächlich ist die Alkoholverträglichkeit bei Frauen geringer, geringeres Verteilungsvolumen, langsamerer Abbau des Alkohols. Damit sind die schädigenden Wirkungen größer und tatsächlich ist die Zeit von Beginn des Trinkens bis zur Entwicklung der Abhängigkeit bei Frauen in der Regel kürzer als bei Männern. Also von daher tatsächlich eine höhere Gefährdung. Und das Zweite ist, na klar, die billigste Alkoholsubstitution ist das Alkoholkaufen. Alkohol ist billig und überall verfügbar. Tatsächlich gibt es aber auch in größeren Kommunen Trinkplätze, also Orte, wo sich Menschen, die viel Alkohol konsumieren, dann auch trinken können, um das nicht auf der Straße zu tun. Und der dritte Aspekt dabei ist, dass man natürlich auch, wenn man runterkommen will vom Alkohol, zwar nicht Alkohol substituiert, aber auch da gibt es inzwischen Medikamente, die einem helfen können, den Trinkdruck zu reduzieren und von dem Alkohol runterzukommen. Das hat nichts mit Substitution zu tun, ist aber auch ein Ansatz, den ich in dem Zusammenhang erwähnen kann.
Alkohol, riskanter Konsum und Abhängigkeit, das Thema dieser Sprechstunde. Und unser Experte im Studio, Professor Falk Kiefer, ärztlicher Direktor der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Bevor wir nächste Fragen uns denen zuwenden, gucken wir uns einen Aspekt des Themas noch genauer an, Alkohol und Kinder und Jugendliche. Am Telefon Anna Lauer, sie ist Präventionsfachkraft an der Villa Schöpflin, dem Zentrum für Suchtprävention in Lörrach. Und dort gibt es das kommunale Projekt HALT, also Hart am Limit. Schönen guten Tag, Frau Lauer.
Hallo, Herr Winkelheide.
Wenn es um Kinder und Jugendliche geht in Deutschland, was wissen wir eigentlich darüber, wann Kinder oder Jugendliche hier normalerweise anfangen, Alkohol zu probieren? Also die Frage, ist das schon ein Problem?
Mhm. Ja, also in Deutschland wissen wir, dass Kinder und Jugendliche meist im Alter von 12 bis 15 Jahren das erste Mal in Kontakt mit Alkohol kommen und das meist mit den gleichaltrigen Freunden. Das passiert oft im öffentlichen Raum, aber auch gerne zu Anlässen wie zum Beispiel Geburtstagsfeiern. Und dabei muss man sagen, dass es darum geht, dass nicht die Regelmäßigkeit oft das Problem darstellt, sondern eher die Menge, die an so einer Gelegenheit dann konsumiert wird, die oft ein gewisses Maß überschreitet und wir dann von dem sogenannten Rauschtrinken sprechen können.
Hm. Ab wann gelten Kinder, Jugendliche als ernsthaft gefährdet? Also gerade wenn es häufiger zu solchem Rauschtrinken kommt?
Mhm. Also in der Alkoholprävention beziehen wir uns eher weniger auf eine Suchtentwicklung. Das ist immer eine Möglichkeit, aber wir beziehen uns vielmehr auf dieses Rauschtrinken, wie wir sagen. Und dabei ist wichtig zu erkennen, dass gerade Jugendliche in der Adoleszenz der Körper sich nochmal ganz arg weiterentwickelt und dementsprechend auch Körper und Organe viel angreifbarer sind für die schädliche Wirkung des Alkohols. Das Zweite ist auch wichtig zu verstehen, dass in dieser Umbauphase auch das Gehirn gewisse Strukturen erst nach und nach entwickelt. Da gibt es eine Differenz zwischen dem Belohnungssystem, das weitaus früher schon fertig entwickelt ist, standhafter ist, und dem Kontrollzentrum, das erst im Nachgang dazu kommt. Und wenn Sie sich vorstellen, dass natürlich das Belohnungszentrum schon vorher die Struktur besitzt, das Kontrollzentrum erst im späteren Verlauf dazu kommt, das ganz, ganz wichtig ist für das Urteilsvermögen und vor allem auch für die Einschätzung und den Schutz vor riskantem Verhalten, dann ist vor allem da die Problematik da, dass Jugendliche oft eher nach der Versuchung und der Belohnung gesteuert agieren und eben solche Risiken gar nicht so gut einschätzen können.
Wie kommen Sie eigentlich, Sie machen ja Suchtprävention, wie kommen Sie an die Kinder und Jugendlichen ran?
Genau. Wir hier in Lörrach haben, wie Sie auch schon erwähnt haben, das Alkoholpräventionsprogramm HALT, Hart am Limit, entwickelt. Und da haben wir ganz unterschiedliche Wege, wie wir an die Jugendlichen rankommen. Zum einen kann das indirekt über Schulklassenworkshops sein. Da erreichen wir natürlich auch Jugendliche, die nicht solche riskanten Konsummuster aufweisen, aber natürlich auch direkt aufgrund eines Vorfalls. Das kann zum Beispiel sein über das Krankenhaus, wenn eine Alkoholvergiftung entstanden ist, der Jugendliche dort liegt und natürlich auch mit gewissen Ängsten und einer Scham uns gegenüber, dem Gesprächsangebot gegenüber offen ist. Das nutzen wir als neutrale Person und versuchen da auf Augenhöhe wirklich nochmal mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und den Moment zu reflektieren und auch natürlich die Erlebnisse, je nachdem, was da auch für Fragen aufkommen. Genau, und das sind Ansprechpunkte, wo man mit den Jugendlichen ganz gut starten kann. Natürlich guckt man dann, ob eine weitere Beratung noch notwendig ist, aber das verläuft sich dann einfach im weiteren Beratungskontext.
Vielleicht auch noch eine ganz wichtige Frage, was können eigentlich Eltern tun? Also, oder auch manchmal ja auch Lehrer, die kriegen das ja manchmal auch mit, oder Geschwister oder Freunde, ne, wenn sie das Gefühl haben, da gibt es ein Problem mit dem Alkohol.
Genau. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig zu sehen, dass Jugendliche ein zentraler Anknüpfungspunkt sind, weil um die geht's prinzipiell. Da kann man viel mit Aufklärung und auch Unterstützung arbeiten, Reflexion. Aber bei Eltern und natürlich auch bei anderen Bezugspersonen kommen da Fragen auf, Sorgen, wie Sie auch gerade gesagt haben. Und in der Beratung sind auch ganz oft Eltern bei uns, die sich natürlich auch um Themen informieren möchten, wie zum Beispiel auch, wie kommuniziere ich mit meinem Kind? Stichwort offene Kommunikation. Das Thema Vorbildverhalten ist auch immer da. Aber natürlich auch, wie kann ich gut Regeln setzen? Wie entscheide ich das mit meinem Kind gemeinsam? Weil wenn wir nochmal auf den Schritt zurückgucken, das Kontrollsystem ist ja noch gar nicht so ganz ausgebaut. Deswegen können Eltern auch so, als Art Leitplanken fungieren und da so eine Richtung hinweisen und die Jugendlichen dahin auch begleiten.
Was ist das Ziel von der Beratung?
Das Ziel der Beratung ist im Groben gesagt, dass wir zum einen eben die Jugendlichen ansprechen, mit denen eben ins Gespräch kommen, das Ganze zu reflektieren, was passiert ist, und sie darin zu begleiten, einen risikoarmen Konsum zu entwickeln, beziehungsweise auch die Möglichkeit der Abstinenz aufzuzeigen. Das zweite und auch wichtiger Punkt des Programms Halt hart am Limit ist, dass wir auch an der Lebenswelt anknüpfen und dass wir quasi nicht nur die Jugendlichen in Verantwortung nehmen, sondern auch schauen, wer drumherum hat auch einen Einfluss. Und das können Bezugspersonen sein, das kann aber auch ein Sportverein sein, das kann auch der Einzelhandel sein, der wiederum auf den Jugendschutz aufmerksam gemacht wird. Und so schaffen wir es, dass Alkoholprävention ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Und so können wir das gemeinsam, denke ich, am besten angehen.
Anna Lauer, Präventionsfachkraft von der Villa Schöpflin, dem Zentrum für Suchtprävention in Lörrach, wo Sie das Programm aufgelegt haben, Halt, also hart am Limit. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Und Frau Lauer hat einen wichtigen Punkt schon angesprochen, über den wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, Jugendschutz. Beim Alkohol funktioniert er nicht richtig gut, ne, wenn es man kommt eigentlich überall ja an Alkohol ran.
Absolut. Jugendschutz ist deswegen wichtig, wie Frau Lauer exzellent dargestellt hat, dass das Risiko in der Adoleszenz besonders groß ist, abhängig zu werden. Da werden die ersten Präferenzen gesetzt und da ist die exekutive Kontrolle im Gehirn noch nicht ausgereift. Und deswegen ist das Risiko nicht nur beim Alkohol, sondern bei allen Drogen, bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen absolut am größten. Und die meisten Suchterkrankungen beginnen auch oder die Grundlagen dafür werden in diesem Alter gelegt. Deswegen ist Jugendschutz das Vordringlichste bei der Prävention. Und beim Alkohol, wie Sie richtig sagen, funktioniert es nicht. Begleitetes Trinken durch Eltern ist ab 14 erlaubt. Ansonsten können Alkohol und Wein ab 16 erstanden werden von Jugendlichen und harter Alkohol ab 18. Das ist definitiv viel zu früh. Es gibt vom Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Herrn Blinert, eine Initiative, tatsächlich Alkohol ab 18 nur verfügbar zu machen für Jugendliche, junge Erwachsene. Das wäre ein wichtiger Schritt. Tatsächlich ist auch der Jugendschutz nicht gut genug bei der Vermeidung der Weitergabe an Jugendliche, sowohl beim Verkauf als auch bei Freunden.
Als es um die Teillegalisierung von Cannabis ging und da ja auf dem Programm stand, eben das nur in Fachgeschäften nach Alterskontrolle abzugeben, dachte ich, vielleicht ist es mal Gelegenheit, beim Alkohol neu nachzudenken, das auch neu zu regeln. Also dass es nicht
absolut
in jedem Kiosk, in jeder Tankstelle, in jedem Supermarkt.
So ist das tatsächlich. So ist das ja auch in skandinavischen Ländern. Das führt dazu, dass dort auch im Durchschnitt deutlich weniger Alkohol konsumiert wird. Und es ist überhaupt nicht nachhaltig, Alkohol überall und immer verfügbar zu halten, weil es einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen der Verfügbarkeit eines Suchtmittels, das betrifft Alkohol wie Cannabis, und dem Konsum und dem Umfang des Konsums.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Am Telefon Herr Arndt aus Rheinland-Pfalz. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Tolle Sendung. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Wie ist es eigentlich bei den beworbenen Biersorten, die man als sogenanntes alkoholfreies oder alkoholweniger enthaltenes Bier bezeichnet, was etwa vom Alkoholgehalt mit kleiner oder genau 0,5 Prozent, sich mit Fruchtsäften, Apfelsaft, Apfelsaftschorle, Johannisbeersaft und so weiter deckt, die ja ähnliche Alkoholwerte auftauchen. Kann man da auch von Schäden sprechen, wenn man diese Säfte oder dieses Bier trinkt? Oder ist das zu vernachlässigen?
Das ist für Menschen, die...
Das hängt von der Menge ab, oder?
Ja, nein, eben tatsächlich nicht. Man könnte ja denken, wenn es nur 0,5% enthält, kann man einfach die zehnfache Menge trinken, dann hat man die Effekte von Bier. Ja, genau. Das kann man aber nicht. Rein physiologisch kann man die Menge nicht trinken. Und zum anderen wird der Alkohol, den sie trinken, primär zum größten Teil in der Leber schon eliminiert, bevor er in den großen Kreislauf kommt. Nur wenn sie höherprozentige Getränke trinken, wie Alkohol oder Wein oder gar Schnaps, dann überrollt das die Leber. Dann kriegt sie das im ersten Durchlauf nicht hin. Das heißt, sie sind tatsächlich mit alkoholischen Getränken jetzt unter einem Prozent auf der ziemlich sicheren Seite. Sie können sich mit denen nicht betrinken. Und die Alkoholschädigung wird sich auch in einem nicht nachweisbaren Bereich halten. Das Problem Problem ist aber, wenn Sie alkoholabhängig sind, dann ist es durchaus problematisch, alkoholfreies Bier zu trinken, weil die Umstellung des Verhaltens einfach nicht stattfindet. Und der Schritt vom alkoholfreien zum alkoholhaltigen Bier ist dann wieder relativ groß, klein.
Müsste das klarer gelabelt werden?
Dass alkoholfreies Bier nicht alkoholfrei ist. Ja. Da gibt es viele Initiativen, die das fordern. Und ich fände das auch sehr gut, weil es eine Fehlbezeichnung ist. Natürlich macht es auch wenig Sinn, jeden Fruchtsaft als alkoholhaltig zu bezeichnen. Aber auch das würde nicht schaden. Letzten Endes ist es aber jenseits der Alkoholabhängigkeit kein körperliches Problem, dass da eine Menge von 0,5% Alkohol drin ist. Das verarbeitet unser Körper unproblematisch.
Was ist der Effekt von bei alkoholfreiem Bier, also das eben noch Spuren von Alkohol enthält, dass es eben so ähnlich ist wie anderes Bier? Also dass es eben schäumt und prickelt und
Suchterkrankungen haben sehr viel mit Reizreaktivität zu tun.
Ja, also deswegen frage ich.
Man kommt in eine Situation rein, in der man immer Alkohol getrunken hat und dann entsteht so ein automatisches Verhalten. Wenn man ein Bierglas sieht, dann trinkt man das Bierglas. Wenn man in der Kneipe kommt, dann bestellt man ein Bier und trinkt das. Wenn man Fußball guckt, dann kriegt man Appetit auf Bier und trinkt das. Also das sind so Automatismen, wo man auf bestimmte Reize mit bestimmten Verhaltensmustern reagiert. Das machen wir im Alltag bei anderen Sachen auch, aber ein Suchterkrankter lernt das auch in Bezug auf sein Suchtmittel.
Und ich meine, der Sprung zu einem Glas Wasser ist ja viel größer als zu einem alkoholfreien Bier.
Genau, deswegen muss man idealerweise umtrainieren und diese Hinweisreize, diese Stimuli auch verändern. Und deswegen ist es nicht sinnvoll, weiterhin als Alkoholabhängiger auf Alkohol, auf Bierflaschen und auf sprudelnde Gläser zu gucken, auch wenn alkoholfreies Bier drin ist, weil das immer wieder auch diese Erinnerung mit Alkohol und diese Handlungsmuster in Bewegung setzt. Also von daher gut ist eine richtige Umstellung weg von den Kneipen, weg von den Trinksituationen und weg von den nach Alkohol aussehenden Getränken.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Arndt und Grüße nach Rheinland-Pfalz. Ein Hörer hat uns gemeldet, er berichtet, meine geschätzte Kommilitonin 23 trinkt seit langer Zeit täglich 3 bis 5 halbe Liter Bier, am Wochenende dementsprechend mehr. Und langsam beginnt es, dass sie sich darüber wundert, dass sie bei gleichem Alkoholkonsum weniger betrunken ist. Ich mache mir Sorgen und frage mich, wie und ob ich Sie ansprechen kann. Danke für Ihre Antwort.
Ja, was wir sagen können, es ist auf jeden Fall eine Trinkmenge, mit der sie sich schädigt. Das ist deutlich in dem Bereich, wo man mit Alkoholfolgeschäden rechnen muss. Und was er noch beschreibt, ist eben die sogenannte Toleranzentwicklung. Der Körper gewöhnt sich an den Alkohol. Das heißt aber leider nicht, dass die schädigende Wirkung abnimmt, sondern die Alkoholeffekte, die bewussten Alkoholeffekte nehmen ab. Das ist eine Trinkmenge, mit der sie sich schädigt. Und deswegen wäre es gut, sie dahingehend zu motivieren, ihr Verhalten in Frage zu stellen. Das kann man natürlich dann, wenn man eine Beziehung zu der Person hat, am besten, also eine Vertrauensbeziehung, wenn man glaubhaft vermitteln kann, dass man sich Sorgen macht, dass man also nicht den Alkohol anspricht, um zu reglementieren, sondern dass man das Thema Alkohol anspricht, weil man sich Sorgen um die Person macht und Hilfsangebote vermitteln will. Wenn man das tut, sollte man nicht erwarten, dass man gleich glücklich umarmt wird, dass es endlich mal angesprochen worden ist. Es ist ein Prozess, diese Veränderung zu erreichen, aber in Verantwortung für die Person, zu der man eine Beziehung hat, ist es wichtig, das zu tun und auch gerne mal dann eine negative Rückmeldung in Kauf zu nehmen, weil es wichtig ist und weil man damit einen Prozess anstößt, der vielleicht nach mehreren Wochen oder Monaten oder Jahren erst in einer Veränderung des Verhaltens führt, aber man muss beginnen damit.
Ja, wir haben den Anruf bekommen von einem Hörer, der gerne anonym bleiben möchte. Er berichtet, seine Frau war vor 25 Jahren Alkoholikerin, hat dann aber nach einer Therapie mit einigen Rückschlägen es geschafft. 20 Jahre war sie trocken, nun hat sie wieder mit etwas Alkohol angefangen, aber nur am Wochenende. Und sie sagt, dass sie dem Alkohol, also dass sie sozusagen das Problem los sei und nur gelegentlich trinke. Kann das sein? Also kann sie jemand, sozusagen trockene Alkoholikerin, das selbst so regulieren? Oder besteht die Gefahr eines Rückfalls auch nach 20 Jahren?
Die Gefahr eines Rückfalls besteht auch nach 20 und mehr Jahren. Deswegen ist das Abstinenzgebot bei schwerer Alkoholabhängigkeit. Und wenn sie mal in Therapie war, dann muss sie eine ausgeprägte oder schwere Alkoholabhängigkeit gehabt haben. So wichtig, weil auch wenn man dann nach 20 Jahren wieder anfängt zu trinken, heißt es nicht, dass man unmittelbar schwer rückfällig wird. Aber das früher mal gelernte Verhalten, diese Verknüpfung von bestimmten Situationen und dem Alkoholtrinken, wird nicht verlernt, das ist nicht gelöscht im Gehirn. Das kann sehr schnell wieder reaktiviert werden. Und wir erleben das in der Regel, dass Menschen nach so einer Zeit, die beginnen zu trinken, das für eine gewisse Zeit manchmal noch im Griff haben. Aber dann haben sie selber das Gefühl, ach, wenn ich am Wochenende mal einen halben Liter Wein vertrage, dann vertrage ich ihn natürlich auch am Mittwoch. Und wenn ich am Mittwoch einen halben Liter Wein vertrage, vertrage ich ihn auch an anderen Wochentagen. Man trinkt sich relativ schnell wieder hoch. Und es wird für die Betroffenen ein täglicher Kampf, die Trinkmenge mit sich auszuhandeln. Deswegen ist es viel, viel einfacher, abstinent zu bleiben, als jeden Tag zu begründen, warum ein Tag ist, an dem man sich mal in Anführungsstrichen etwas gönnen kann. Und die Gefahr ist enorm groß. Und ich würde Menschen, die es geschafft haben, abstinent zu werden bei einer Alkoholabhängigkeit, dringend davon abraten, dieses Experiment durchzuführen.
Eine Hörerin berichtet, sie hat mehr als 30 Jahre lang mit einem alkoholkranken Menschen gelebt. Und sie sagt, das ist eine Krankheit, die fast immer in den Abgrund führt. Die Familie sei zerbrochen, ihr Mann sei in der Krankheit zugrunde gegangen. Und sie sagt, Alkohol sollte einfach sehr hoch besteuert werden, der Zugang so schwer wie möglich gemacht werden. Sie lebe seit mehr als 10 Jahren abstinent.
Absolut, da sind wir bei zwei Themen. Das eine Thema ist die Prävention. Also wenn wir gesellschaftlich von den Folgeproblemen des Alkohols sozial und finanziell runterkommen wollen, müssen wir in die Prävention investieren und die Verfügbarkeit von Alkohol reduzieren. Wie gesagt, Alkohol fehlt ja nur den Menschen, die sich an Alkohol gewöhnt haben. Menschen, die keine Alkoholerfahrung haben, kämen gar nicht auf die Idee, dass Alkohol eine relevante Rolle spielen kann. Das vermisst keiner, der es nicht kennt. Und zum Zweiten, ja, es führt häufig in den Abgrund, aber Alkohol führt nicht immer in den Abgrund. Wir haben sehr gute therapeutische Erfolge inzwischen. Mhm. Gerade was die Rehabilitation angeht, gehören die Suchterkrankung und insbesondere die Alkoholabhängigkeit, wie die höchsten Rehabilitationserfolge haben, verglichen mit anderen chronischen Erkrankungen.
Ja, das ist doch eine gute Perspektive. Aber heißt auch, man sollte die Angebote in Anspruch nehmen.
Wir haben ein sehr gut funktionierendes Suchthilfesystem von der kommunalen Suchtberatung über die Selbsthilfegruppen, über die Hausärzte und vor allem Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie und die Rehabilitationseinrichtungen. Das ist ein umfassendes Angebot, was viel zu wenig in Anspruch genommen wird. Sie werden es nicht glauben, aber nur 10% der Alkoholabhängigen in Deutschland kommen in das Suchthilfesystem hinein. 90% der Alkoholabhängigen in Deutschland bleiben unbehandelt, weil sie selbst in dieser Ambivalenz hängen bleiben. Vielleicht trinke ich zu viel, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht muss ich abstinent werden, aber vielleicht will ich doch reduziert trinken. Die bleiben in dieser Ambivalenz. In unserer Gesellschaft ist es auch leicht, in dieser Ambivalenz zu bleiben, weil es so viele Menschen gibt, die viel trinken. Man muss sich gar nicht ungewöhnlich fühlen, wenn man viel trinkt, weil andere auch viel trinken und zum anderen natürlich auch viele Angehörige, aber auch Behandler Hemmungen haben, das Thema anzusprechen, weil sie glauben, ach, das führt eh zu nichts und wenn er weniger trinken will, dann kann er ja selber weniger trinken. Warum soll ich da jetzt der Buhmann sein? Und da sind wir in einer ganz verklemmten Situation auch offen, mit Alkohol und Alkoholproblemen umzugehen und das mündet darin.
Aber ich meine, ist doch verrückt. Also bei Bluthochdruck hat man lange Jahre geklagt und gesagt, ja, da wird nur jeder zweite Patient irgendwie behandelt, aber immerhin jeder zweite Patient. Und beim Alkohol nimmt man das so hin?
Ja, also man kann auch in Richtung Drogenabhängigkeit gucken, Heroinabhängigkeit. Die Hälfte der Heroinabhängigen sind in Behandlung, in der Regel in Substitutionsbehandlung, aber 90% der Alkoholabhängigen nicht. Das zeigt einfach, wie weit hoher Alkoholkonsum auch zu unserer gesellschaftlichen Normalität zugehört. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dieses toxische Produkt, das so viel Schaden in der Gesellschaft anrichtet, nicht zu verbannen, das geht ja aber auch nicht, aber aus dieser gesellschaftlichen Normalität herauszuholen. Und das würde dazu führen, dass Menschen, die regelmäßig trinken, auch merken würden, das ist ungewöhnlich. Wir haben das ja beim Zigarettenrauchen auch gesehen, wo durch gesetzliche Regelungen erreicht worden ist, dass nicht mehr überall und immer geraucht werden kann, haben viele Raucher erst gemerkt, wie ungewöhnlich ihr Verhalten ist und wie schräg das ist, dass sie immer wieder schöne Situationen verlassen müssen, um im Regen eine Zigarette zu rauchen. Also durch die gesellschaftliche Veränderung ist vielen erst klar geworden, dass sie ein Problem haben.
Wie könnte das beim Alkohol gehen?
Ja, beim Alkohol gibt es gute Vorbilder, wie gesagt, skandinavische Länder, aber auch gute Daten dazu, dass die Verfügbarkeit reduziert werden kann. Zum Beispiel Verkauf erst ab 18 oder 21, Verkauf in spezifischen Fachgeschäften, Preisuntergrenzen definieren und nicht Verkauf von Mitternacht bis zum nächsten Morgen, sondern in bestimmten Konsumzeiten. Es wird immer gesagt, naja, das ist ja unerheblich, Menschen können ja so viel Alkohol horten, wie sie wollen. Das macht aber trotzdem einen Unterschied, wenn man nur bis 18 oder 20 Uhr Alkohol kaufen kann, weil die meisten einfach nachkaufen. Die wenigsten nehmen sich vor, ich trinke heute Abend 2 Flaschen Wein. Aber bei vielen passiert es, wenn sie eine Flasche getrunken haben, dann kriegen sie Appetit auf die zweite Flasche und gehen noch in die Tankstelle. Und das muss man verhindern. Also Verfügbarkeit über Preis und über Verkaufsangebote und über Altersgrenzen sind extrem wirksame Schritte, die dazu führen, dass weniger Menschen konsumieren, weniger Menschen abhängig werden und die Alkoholschäden in der Gesellschaft in einem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren massiv abnehmen werden.
Am Telefon Peter Höhn aus Hessen.
Ja, ich möchte erst mal sagen, der Beitrag von Frau Bauer aus Hessen, die Sie eben in der Sendung hatten, hat mir sehr gut gefallen, weil sie hat ja sehr offen und persönlich das Zusammenleben mit ihrem Mann oder mit der Alkoholsucht geschildert. Und meiner Meinung nach gibt es keinen verantwortungsvollen Alkoholkonsum. Und daher der Hinweis von Frau Bauer auf den ersten Schritt, den fand ich sehr hilfreich.
Was war denn Ihr Anlass, bei uns anzurufen?
Also mein Anlass ist, ich habe beschlossen, keinen Alkohol mehr zu trinken, weil ich der Meinung bin, Alkohol ist ein Zellgift und in jeder Menge, auch in kleinen Mengen schädlich. Ne? Und mir ist klar, Alkohol ist ein sozialer Klebstoff sozusagen, der ist in unserer Kultur integriert. Und deshalb ist es auch so schwierig, bei gesellschaftlichen Anlässen zu sagen, ich möchte nichts trinken.
Ja? Seit wann machen Sie das?
Seit über einem Jahr.
Und funktioniert?
Das funktioniert sehr gut, ja. Also ich mache es aus gesundheitlichen Gründen und mir fehlt der Alkohol nicht.
Herr Kiefer?
Ja, da gibt es zum Glück auch eine gesellschaftliche Entwicklung, dass man traut sich das ja kaum zu sagen, Toleranz gegenüber Abstinenten gestiegen ist.
Das ist jetzt eine merkwürdige Formulierung.
Ja, das ist eine merkwürdige Formulierung und das kommt mir auch wirklich schwer über die Lippen, aber tatsächlich merken, dass Menschen, die versuchen, keinen Alkohol zu trinken, dass sie sich ihrer Haut erwehren müssen. Sie werden überredet, sie werden kritisch rückgefragt, warum sie nicht trinken.
Man sieht schon an den Speisekarten in der Gastronomie, dass oft das Angebot von nicht-alkoholischen Getränken entweder extrem teuer ist oder nicht sehr einfallsreich.
Absolut. Und da hat sich die Toleranz aber ein Stückchen erhöht. Es ist einfacher, inzwischen auch nicht zu konsumieren. Aber die Menschen, die Alkohol trinken, fühlen sich regelmäßig gechallenged, herausgefordert von denen, die nicht trinken und beobachtet, kriegen ein schlechtes Gewissen mit ihrem eigenen Alkoholkonsum, was ja per se nicht schlecht ist, und mögen das nicht. Und da kann man nur hoffen, und da müssen wir auch gemeinsam für kämpfen, dass es gesellschaftlich normal ist, nicht zu trinken. Man darf auch trinken, aber die Normalität des Alkoholkonsums, da müssen wir von dem Kopf auf die Füße wiederkommen.
Also es ist kein Verbrechen, das Kamillentee zu trinken.
Es ist überhaupt kein Verbrechen, sondern man ertrinkt sich Lebenszeit.
Ja. Ein Hörer aus Sachsen berichtet, er hat vor einem halben Jahr eine Alkoholtherapie gemacht wegen hohen Wodka-Konsums, kann jetzt kontrolliert Bier trinken, aber traut sich an anderes nicht heran. Ist das so ein erster Schritt?
Ja, wenn er eine Therapie gemacht hat, spricht das dafür, dass er eine Alkoholabhängigkeit hat, die mindestens moderat oder vielleicht auch schwerer ist. Wie vorhin angesprochen, ist es unwahrscheinlich, dass er dauerhaft schafft, tatsächlich das zu erreichen, dass der Alkoholkonsum nicht wieder aus dem Ruder läuft. Das ist natürlich eine Trinkregel, niedrigprozentigen Alkohol zu trinken, der hilft bei Leuten, die nicht abhängig sind. Aber wenn man eine Abhängigkeit hat, kann ich davon nur abraten.
Alkohol, riskanter Konsum und Abhängigkeit. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben. Dank an Professor Falk Kiefer, ärztlicher Direktor der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er hat auch den Lehrstuhl für Suchtforschung inne an der Uni in Heidelberg und ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie. Herr Kiefer, schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Am Mikrofon war Martin Wegleider.